Freundinnen und Freundinnen, da sind wir wieder mal mit einer neuen Folge vom Zweikampf. Dümmer, wie fühlst du dich?
Ich habe ein bisschen traurig, Gutzi, weil ich weiss, dass die nächsten 4 Wochen, das weiss ja unsere Hörerschaft auch gar noch nicht.
Nein, ich weiss es nicht. Aber du weisst es
ich
schon.
Ich weiss es eben leider schon. Der Gutzi geht in die Ferien und der Herr Dömer muss sich etwas einfallen lassen, wie wir da weiterhin durchkommen mit den Smart-Zweikampf-Folgen.
Ja, also ich weiss nicht, sonst gibt es einfach eine lange Pause, wenn du dir nichts einfallen lässt. Ich weiss nicht, vielleicht sind da gewisse auch froh, vielleicht müssen sie noch ein paar alte Folgen nachlesen und kommen jetzt endlich dazu, um alles nachzulesen, was sie noch nicht gelost haben von uns oder von anderen Podcasts. Aber ja, es ist ja so. Ich gehe ein bisschen im Sommer nochmal, weil ich finde, November ist bei uns gar nicht mal so warm. Darum finde ich das eigentlich dann noch schön, wenn ich glaube, dass ich ein bisschen, ja, in Südamerika bin, in Fußballländern, ganz ja. Grossen Fußballländern, gehe ich vorbei.
Ja, Argentinien und Brasilien, um das Kind beim Namen nennen.
Genau, ja. Also zuerst Brasilien, dann Argentinien und eventuell noch Uruguay. Also da habe ich dann alle 3 südamerikanischen Weltmeister abdeckt.
Okay, okay. Auf den Spuren von Marcelo Bielsa in dem Fall.
Ja, oder von Luis Suarez oder Diego Forlan. Oder,
ja, sehr schön. Ja, ich bin gespannt. Ja, schaust, dass du ein paar Storys mitnimmst. Ich glaube, gehst du ja Fußball schauen, hast du gesagt.
Ich habe es geplant, ja, ich habe geplant, Boca Juniors zu schauen in Buenos Aires. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe dort schon irgendwelche Billette gekauft. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Es ist, glaub, es ist recht schwierig, um dort an Billette zu kommen. Und dann werde ich noch...
Was zahlt man für ein Ticket zum Boca Juniors schauen?
Wow, es ist so ein du kannst nicht so normal ein Billett kaufen. Das heisst, es ist einfach immer ausverkauft und darum ist es so eine Touristen... Führung, whatever. Ich glaube, sie drücken dir noch das Bier. Ja, ja, fix. Sie drücken mir noch das Bier in die Hand. Also ich weiß nicht mehr, aber es war sicher im dreistelligen Bereich. Okay. Aber, also im tiefen dreistelligen Bereich, schon nicht irgendwie in der Nähe von 1000, aber ich glaube, ich weiß nicht mehr, 100, 200, ja. Maximal 200, aber ich glaube, ein bisschen weniger. Ja. 150 oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und ja, es ist schon verdammt. Ich habe gefunden, so, ja, Boca Juniors. Ich hoffe, es klappt auch, weil das Problem ist, der Spieltag ist gar noch nicht fix angesetzt. Worst case ist es, Spiel erst nachdem ich schon zurückfliege, da habe ich ein Problem.
Sie haben den Spieltag jetzt noch nicht angesetzt, das muss innerhalb der nächsten 4 Wochen sein.
Ja, vielleicht ist er jetzt auch sogar angesetzt, okay. Ich muss wieder mal schauen. Als ich es gekauft habe, war es noch nicht fix gewesen. Nein, ich glaube, das ist im Fall noch nicht. Das ist auch in Spanien ist es ja recht oft so, dass die Spieltage recht spät erst angesetzt werden. Das habe ich auch bei Barcelona mal erlebt, dann ist es auch irgendwie erst, ich glaube, 2 Wochen vor dem Spiel. Vom Ligaspiel ist dann gesagt worden, wenn also es genau ist. Ich glaube, ich weiß auch nicht, im Fernsehanstalt oder wer auch immer da mitredet oder vielleicht auch die Tabellensituation anders, ein anderes Spiel zeigen oder so. Mal schauen, ob es klappt. Und zu Rio habe ich vor, ins Maracanã zu gehen, ein Spiel schauen, aber dort habe ich jetzt noch nichts gekauft oder so. Aber es sollte auch nicht immer ausverkauft sein. Es ist ja eine recht grosse Schüssel. Darum mal schauen.
Hat Platz für 2-3 Leute. Ja.
Oder auch 4-5.
Verzweifelt jetzt einfach noch nicht gerade. Es heisst jetzt nicht, dass 4 Wochen gar nichts kommt. Ich probiere 1-2 Folgen vielleicht mit ein bisschen Gästen aufzunehmen. Und ja, lasst euch überraschen. Aber ich kann nicht garantieren, dass es jede Woche eine Zweikampffolge wird geben. Ja, sind gespannt.
Ja, also ich bin auch extrem gespannt, was du da noch beistellst. Hast du aber schon ein paar Ideen gehabt zumindest. Genau, bin ich gespannt, genau. Also was dann kommt.
1-2 Geschichten kommen sicher zustande.
Ja. Genau, und vielleicht würde ich dann auch mal noch ein Update durchgeben, irgendwie mit einer Sprache oder so, wo du dann kannst einspielen, dass ich nicht ganz weg bin aus diesem Podcast. Das ist ja auch komisch, weil wir haben ja eigentlich nie eine Folge gemacht, wo nur jemand von beiden war. Oder haben wir mal eine Folge? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht haben wir mal irgendeine spezielle...
Ja, gut, wir haben gefühlt schon, weiss ich, wie viele 100 Folgen aufgenommen.
Aber...
Über 200, ja, inzwischen. Weiss ich es auch nicht. Aber ich glaube nicht, nein.
Ich glaube nicht, oder? Ja. Was wir schon mal gehabt haben, weiss ich, dass du mal nur du ein Intro noch mit einem Gast gehabt, aber das ist nach einer regulären Folge einfach dann dran gehängt worden.
Ja.
Das haben wir schon gehabt.
Ja.
Aber das ist ja nicht... Im eigentlichen Sinn, dass du die ganze Folge allein müssen streiten.
Du wirst es verkraften, Gutzi.
Also ich würde es schon verkraften. Die Frage ist, ob es du schaffst.
Allein. Ja, ja, locker rein. Also,
ja. Dann kannst du ja heute schon ein bisschen dafür üben. Dann kannst du so ein Zepter an dich reissen.
Wir kommen zu wichtigeren Themen an dieser Stelle. Gestern war wieder mal die Champions League und Es hat schon wieder Bock gemacht. Ich finde, der Dienstagabend ist einfach, der ist irgendwie magisch. Es ist immer der beste Champions League-Abend, ist der Dienstagabend. Ich weiß nicht warum.
Das weiss ich im Fall auch nicht, aber es ist effektiv so. Und das ist für mich tendenziell immer ein bisschen blöd, weil ich am Mittwoch viel mehr, meistens mehr Zeit zum Schauen, weil ich am Dienstag meistens selber noch irgendwie Training habe oder so. Und ich finde das so, also es gibt natürlich die Hardcore-Fans, die zu einem Match schauen, dann sich selber vom Sport abmelden, aber ich finde das irgendwie, oder ich auch noch gerne selber zu shooten. Aber es ist immer blöd, weil nachher am Mittwoch läuft meistens nichts. Also nicht nichts, aber viel weniger. Dienstag geht schon recht ab und in diesem Fall, also es war recht königlich, gewesen, was hier geboten worden ist. Vor allem gerade in diesem Duell. Neue Auflage vom Champions League-Final. Und es hat wieder den gleichen Sieger gegeben, obwohl es lange nicht so ausgesehen hat.
Es ist schon, ich habe nach dem 2-0 von Dortmund irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt irgendwie zu einfach gegangen. Klar, Real ist noch nicht richtig drin in dieser Saison und hat auch Anlaufschwierigkeiten gehabt. Jetzt gab es letzte in der Champions League und Niederlage kassiert gegen Lille, völlig überraschend. Aber ja, die Hei und dann gegen Dortmund, das lässt die sich nicht gefallen. Und entsprechend haben sie das Ding noch kreiert und 4-2 gewonnen am Schluss.
5.
5-2 ist ein Partner, ja, es ist schon dann noch sehr schnell gegangen. Nein, aber ja, es ist crazy, wie viel Qualität in dieser Mannschaft steckt. Und eben für das, dass man jetzt sagt, das ist noch nicht das Real, wo alle PS auf den Platz bringt. Also für das sieht es dann gleich einfach auch schon richtig gut aus. Auf der anderen Seite ja, macht es natürlich Dortmund in der zweiten Halbzeit vielleicht auch einfach zu wenig gut, zu defensiv, zu ängstlich. Ja, ist ja, es 2-0 ist immer eine gefährliche Führung, oder? Das ist die Fußballer-Floskel.
Nein. Solche Floskeln sind jetzt auch verboten in diesem Podcast. 2-0 ist eine gefährliche Führung.
Ja, natürlich
ist immer die Aussage.
Du wähnst dich in falscher Sicherheit.
Gut, ja, aber das ist also schon die shooten ja auch schon so lange, dass sie wissen, dass 2-0 bei Real Madrid, da hast du nicht eine falsche Sicherheit.
Ja, aber...
Aber du hast... Vielleicht ist es in diesem Fall eher sogar gesagt, Angst davor und man hat, also ich glaube eher, dass dort die falsche Überlegung ist, nicht, dass man irgendwie falsche Sicherheit hat, sondern die falsche Überlegung ist, dass man das Gefühl hat, es sei eine gute Idee, wenn man sich gegen Real Madrid zurückzieht. Und das ist ja auch, ich glaube sogar statistisch bewiesen, das sind jetzt wieder so Halbwissen, die man nur im Podcast äußern darf, aber ich meinte, es ist statistisch bewiesen, dass es schlechter ist, einen Defensivspieler bei einer Führung einzuwechseln, als einen Offensivspieler einzuwechseln. Also wenn du quasi sogar noch offensiver wirst, ist die Chance, dass du den Match gewinnst, grösser, als wenn du defensiver wirst. Aber trotzdem tun alle grossen Trainer auf dieser Welt und auch alle kleinen Trainer, einfach alle Trainer, tun in so einer Situation dann irgendwie einen Verteidiger für einen Offensivspieler bringen. Was bedeutet, dass das ganze Team viel tiefer steht? Was bedeutet, dass du keinen Konter mehr wirklich kannst fahren und selber gar nicht den Ball hast? Und wenn du halt dann gerade gegen so eine Mannschaft spielst wie Real Madrid, dann findet die halt irgendwann die Lücke und die haben einfach auch unglaubliche Qualität, oder? Ich meine, eben, liefert der Kylian Mbappé nur so halb, ja, dann hast du halt den Vinicius, also weißt. Und dann gegen die ist es dann nicht so clever, wenn du denen einfach mal den Ball gibst und sagst, komm, mach mal. Und ich glaube, diesen Fehler hat Dortmund gemacht und dann machen die noch viele Fehler.
Ja, mir macht das Real auf jeden Fall Angst. Ich habe das Gefühl, die werden wieder, wenn die in Fahrt kommen, werden die wieder alles rasieren, was sich ihnen entgegensteht.
Und wieso Angst? Ist doch gut.
Ja, es ist einfach monoton, langweilig. Aber ja, wer weiß, vielleicht Liverpool könnte es noch zutrauen. Die sind ja auch gut unterwegs. Aber da wollen wir jetzt noch nicht zu weit in die Glaskugel schauen. Ich komme schon auf Dortmund zurückkommen. Bitter Abend ja auch für den Gregor Kobel, der wieder mal einige Goal eingeschenkt bekommt. Ja, es ist als Dortmund-Fan schon, es ist einfach schwierig. He? Also...
Es ist halt einfach eine extreme Achterbahnfahrt, was jetzt in dieser Saison läuft bei Dortmund. Also sie sind ja überhaupt nicht konstant.
Ich sehe noch gar keine richtige Entwicklung irgendwie, oder?
Nein, und es ist in dem Fall ist es wirklich auch eine andere Situation, als man sonst damals gesehen hat bei Dortmund. Bei Dortmund war immer ein bisschen der Punkt, ja, es ist eine junge Mannschaft, sie ist frisch zusammengestellt und so weiter. In dem Sommer nicht, nein. Man hat jetzt eigentlich gestandene Spieler geholt und das funktioniert auch noch nicht. Also ich finde, das ist eigentlich fast das, was man am meisten muss bedenken. Auch früher hast du einfach immer irgendwelche 17-Jährigen geholt, die noch nicht funktioniert haben. Und dann ist es im Laufe der Saison mehr geworden. Und jetzt ist hier die Situation, dass du eigentlich gestandene Spieler hast. Aber irgendwie funktioniert es nicht so ganz. Und ich habe dann halt auch wieder Fragezeichen. Auch beim Trainer. Man hat jetzt in dem Fall wieder mit dem Nuri Sahin hat man einfach wieder einen Trainer, der ein Dortmunder ist, wie man es schon mit dem Terzic gehabt hat. Und überhaupt keine Leistung. Also, weiß nicht, nicht den Leistungsausweis hat, den man eigentlich müsste haben, um Dortmund-Trainer zu werden, sondern er war selber Spieler, selber bei Dortmund gespielt, ist ein Dortmunder und so weiter. Und ich weiss, ich kann nichts über seine Trainerqualitäten sagen, aber ich kann gleich
einfach
so viel sagen.
Er ist durch Game mal für seine Arbeit extrem gelobt worden und man hat von Trainertalent geschwätzt und die Leute haben das, glaube ich, auch ein bisschen einfach geglaubt, ohne dass man jetzt genau gewusst hat, was er dort unten gemacht hat. Ich glaube, er hat schon einen guten Job gemacht. So. Und ich glaube, er hat sicher seine Qualität, er ist ja noch sehr jung, also er ist altersmässig. So.
Aber das ist ja genau meine Aussage. Ein Julian Nagelsmann, der ja auch ein ganz grosses Trainertalent ist und immer noch jung, aber der wäre nach einer Saison bei Hoffenheim, wo er unglaublich gute Arbeit schon geleistet hat, wo man sieht, das ist ein crazy Trainertalent, wäre nie bei Dortmund auf die Trainerbank gesetzt worden. Aber der Nuri Sahin ist etwa gefühlt in der gleichen Situation wie jeder auf die Trainerbank gesetzt. Einfach weil er ein grosser Name ist. Und darum habe ich die Fragezeichen. Ja. Dass man wie zu früh so einen Trainer holt, oder?
Vor allem verheizt ist er, oder? Je nachdem. Wenn er jetzt natürlich keinen Erfolg hat. Ja, es ist. Also, eben, ich würde jetzt auch noch nicht alles abschreiben. So. Ich meine, die Saison ist noch jung, aber es ist schon beängstigend, wie das Dortmund, obwohl man ja wirklich Qualität hat, also wenn man jetzt mit Bayern mithalten kann, aber jetzt momentan so, gerade wenn du Leverkusen anschaust, ist es auch nicht unwiderstehlich so, also mindestens auf dem Level sollte es langsam schon auch wieder dran ankommen mit dem Kader, aber ich habe das Gefühl, die bringen einfach.
Wir können jetzt einen guten Switch zu Stuttgart machen. Ich meine, sie haben sind die besten Spieler von Stuttgart von der letzten Saison, haben sie zu sich geholt. Also mit die besten zumindest mit dem Anton. Zwei von den besten mit dem Anton und Gyrassi. Sie haben den Maximilian Weyer geholt, deutscher Nationalspieler, bei Hoffenheim eine grosse Saison gehabt. Sie haben den Pascal Gross geholt. Eben darum, das ist eigentlich das, was ich gemeint habe, sind in dem Fall wirklich gestandene Spieler geholt. Und lustigerweise funktioniert Stuttgart trotzdem besser, obwohl sie die zwei Besten müssen an Dortmund abgeben. Das zeigt auch schon etwas aus. Oder? Ich meine, Stuttgart hat auch eine überzeugende Leistung gegen Juve mit dem späten Goal, wo man noch 1-0 gewinnt, wo sie dann auch noch Diskussionen gegeben wegen dem vermeintlichen 1-0 vom Mund auf. Da können wir vielleicht noch ein bisschen darüber diskutieren. Wenn du schon im Vorfeld schon ein bisschen darüber diskutiert. Wir sind, glaube ich, nicht ganz gleicher Meinung gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, vielleicht bin ich ein bisschen eingeknickt.
Am Anfang bist du nicht meiner Meinung gewesen, irgendwann schon. Weil ich habe gesagt, das ist Herz.
Ja, mich nervt die Szenen einfach, weil ich das Gefühl habe, er kann den Arm nicht anders positionieren in dieser Szene. Kein Spieler nervt sich oder beklagt irgendwie das Handspiel. Und nachher wird das halt abpfiffen, weil der Ball halt offenbar unterhalb von der T-Shirt-Linie seinen Arm berührt und eine aktive Bewegung gegen den Ball ist, so ja, wird's halt doch als Handspiel gewertet. Ich finde es dumm, weil ich das Gefühl habe, er kann den Arm ja nicht anders heben in dieser Szene und irgendwie will er den Ball ja halt annehmen. Ja.
Ja,
also es ist einfach, ich finde, es ist unnötig kompliziert gemacht.
Ja, also ich finde, was ich sicher sehr blöd finde, aber das haben wir, glaube ich, sogar auch schon da innen gesagt, also die Handspielregel, wie sie jetzt ist, finde ich absolut dämlich. Also ich verstehe es nicht, dass es beim Goalschütz eine andere Handspielregel gibt als bei jedem anderen auf dem Platz.
Also vor allem eben, wie wenn der Ball gegen dich kommt und du als Verteidiger mal irgendwie einen Arm bekommst.
Genau, also nein, aber es geht darum, wenn du ein Goal schiessest nachher, wenn du dann ein Handspiel machst, also es ist egal, was für ein Handspiel, wenn der Ball annähernd deine Hand berührt, ist es einfach Hände, einfach aus Prinzip.
Egal, ob Absicht oder
genau.
Keine Absicht.
Und ich verstehe nicht, wieso also es für einen Stürmer eine andere Regelung gibt als für jeden anderen. Wenn das im Mittelfeld ist, würde niemand Hände sagen. Wenn es ein Verteidiger ist, würde niemand Hände sagen. Und dann schon. Jetzt in diesem Fall ist es eine andere Situation, das haben wir ein bisschen diskutiert vorher. Weil ich sage, in diesem Fall kannst du eben nicht von dem reden, dass es nicht Absicht ist und dass es aus diesem Grund Hands ist, sondern es ist grundsätzlich, er macht eine kleine Bewegung, er nimmt den Ball mit. Das kannst du grundsätzlich als Handspiel werten. Die Frage war bei mir, und das haben wir, du hast jetzt vorhin die T-Shirt-Linie erwähnt, da haben wir auch vorhin kurz geschaut, was ist genau die T-Shirt-Linie? Weil die T-Shirt-Linie würde man ja meinen, es ist einfach bis dort, wo es das Trikot geht. Das würde ja eigentlich auch noch Sinn machen. In dem Fall schaust du das Trikot an, von Dennis Undaf und sagst, ja, das ist noch oberhalb von der T-Shirt-Linie gewesen, weil eigentlich nimmt der Ball mit dem T-Shirt mit. Aber die Definition ist ein bisschen anders, weil natürlich alle ein bisschen unterschiedliche lange Ärmel haben und sonst willst du halt einfach irgendwie möglichst lange Ärmel machen, dass du irgendwie den ganzen Arm, was machst du bei langen Armen, das ist auch das Problem. Auf jeden Fall darum gibt es eine Definition und die Definition ist offenbar so, dass die T-Shirt-Linie so weit oben ist, dass du, wie wenn du das Captain-Bändchen anhättest, unterhalb von der Schulter, dass nur das quasi noch als T-Shirt-Linie gilt, wenn es ganz weit oben ist. Und sonst alles andere nicht mehr. Und in dem Fall bist du dann tatsächlich schon im roten Bereich und im verbotenen Bereich. Und darum ist es einfach quasi faktisch offenbar Hemd. Ich finde jetzt auch, so rein subjektiv finde ich jetzt auch nicht unbedingt, dass es muss Hemd sein, aber rein faktisch ist der Fall relativ klar. Und darum ist es auch logisch, dass der VAR sich einschaltet. Und ich finde es dann auch nicht falsch, dass der VAR sich einschaltet, obwohl niemand reklamiert. Man will ja eigentlich auch nicht unbedingt, dass es mehr reklamiert, so grundsätzlich. Aber klar, manchmal hat es ein bisschen absurde Züge, wenn es dann Sachen sind, wo man wirklich das Gefühl hat, man hätte jetzt gesucht. In dem Fall, gell, du musst mit der Lupe nehmen, bei jedem Goal. So ist halt die VAR-Regelung. Ich finde einfach absurd, dass es für einen Stürmer eine andere Regelung gibt als für einen Verteidiger. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn die Regeln nicht so wären, dass man sie in dem Fall einfach auch durchgewunken hat. Aber in dem Fall ist wirklich keine Frage, weil du kannst fragen, ob Absicht oder nicht, spielt gar keine Rolle, sondern es geht nur darum, ist der Ball irgendwo an seinen Arm angekommen, wo er nicht spielen darf. Und das ist in dem Fall der Fall gewesen. Und dann ist es einfach so, obwohl es vielleicht dumm ist.
Eben, ich finde es einfach absurd, weil ich das Gefühl habe, also die gleiche Aktion wäre wahrscheinlich, wenn er Defensivspieler gewesen wäre und der Ball so gegen ihn, er den Ball quasi so abbekommen hätte, wäre es nicht gepfiffen worden. Mhm. Und umgekehrt wird es halt pfiffen, weil er ein Stürmer ist, oder? Und ich glaube auch, selbst wenn es jetzt eine aktive Bewegung vom Verteidiger gewesen wäre, aber der Arm ist ja gleich angelegt. Mhm. Und eben, ich habe das schon mal diskutiert, ich glaube, Chiri orientiert sich auch oft an der Hand, also wenn die Fingerspitze auf den Boden zeigt, beim Ballkontakt am Arm, dann ist tendenziell keine Absicht oder also eben, dann ist es auch entsprechend wird es nicht als Handspiel gewertet. Und die Kriterien wären jetzt für mich erfüllt gewesen bei dieser Szene vom UNDAF und darum finde ich es einfach einen kompletten Müll und einfach eine schlechte Regelung, die für sehr viele Diskussionen gesorgt hat. Immerhin kann man jetzt sagen, am Schluss, Stuttgart hat das Spiel doch noch hochverdient gewonnen. Absolut Weltklasse, wie die Mannschaft drauf ist und was der Sebastian Hoeneß jetzt dort gemacht hat, die nach der, eben, wie schon angesprochen, sind im Sommer einige schmerzhafte Transfers oder Spieler weggebrochen von dieser Mannschaft und sie sind voll auf der Höhe. Sie haben die Juve gestern komplett dominiert im eigenen Stadion und gewinnen den ersten Champions League-Match mit 1-0. Die Mannschaft macht einfach Bock. Ist wirklich einfach eine geile Mannschaft.
Ja, und auch ganz liebe Grüße an Fabio Rieder, wo wir ja auch schon einen Podcast hatten haben. Ich habe das Gefühl, das ist eine geile Entwicklung, die er dort auch nehmen kann. Spielt regelmässig, kommt sicher regelmässig rein, spielt damals von Anfang an und macht dort eine sehr gute Wahl. Also freue mich, dass es ihm so gut läuft und Stuttgart, ja, sympathisch, was dort abgeht. Aber weißt du, es ist lustig. Wir haben eigentlich gesagt, ja, Champions League, da müssen wir eigentlich nicht drüber reden. Jetzt haben wir trotzdem ein paar Minuten drüber geredet. Haben wir noch andere Themen eigentlich zum Bereden? Oder bleiben wir jetzt einfach in Champions League Podcast?
Ja, ich würde mal sagen, pack mal die Schlagzeilen von der Woche aus, oder?
Oh, jetzt ist es mir zu schnell gegangen. Aber warte, ich bin am Laden. Es lädt da, tag gefunden. Also, wir haben zwei Schlagzeilen von der Woche rausgeschrieben. Und zwar wäre die eine Schlagzeile die, dass die U21 Nazi das Ausscheiden für Millionenverlust sorgt und der Nazi-Direktor Pierre-Luc Damy schlägt jetzt Alarm. Er sagt, er fordert jetzt sogar eine Aufstockung von der Challenge League. Das ist die eine News. Die News war vom Blick, so fair sind wir jetzt. Und die andere News ist die, dass der FCZ den Vorsprung zum Derby-Sieg ins Ziel rettet. Okay. Aber vor allem auch, dass die Zeugkurve Teil der geklauten GC-Choreo gezeigt haben. Es war so ein Banner, was präsentiert haben, wo man gesehen hat, ja, dass sie sind da offenbar wirklich ausrauben. Und irgendwie, das Ganze tönt ein bisschen speziell mit bewaffnet und es waren irgendwie bis zu 50 Leute gewesen. Ja, das sind diese zwei Themen. Also entweder reden wir ein bisschen über Fans oder wir reden ein bisschen über Nachwuchs. Zwei Themen, die wir beide noch gerne haben.
Ja, ich glaube, wir packen beide drin. Aber gehen wir mit der Challenge League-Thematik voran. Ich glaube, das ist etwas, wo wirkt auf den ersten Anschein so, als ob jetzt der Herr Tami einfach irgendwie mal mal etwas gedroppt hat, damit man kann erklären, was eigentlich alles falsch läuft. Also der Kern von seiner Aussage ist ja eigentlich, dass Nachwuchsspieler in der Schweiz zu wenig gefördert werden. Oder werden. So, also sie kommen zu wenig Einsatzzeit über, auch in der Challenge League.
Das ist auch ein Fakt, und muss man schon sagen.
Das stimmt definitiv. Die Entwicklung kann ich auch bestätigen, als jemand, der sich sehr viele Spiele in der Challenge League anschauen tut. Viele Teams setzen inzwischen lieber auch aus günstigen Spieler aus dem Ausland, wo jung sind, wo Entwicklungspotenzial haben, wo man dann auch relativ schnell für gutes Geld kann verkaufen. Ein gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel der Isaac Papou, der letzte Saison beim FC Aarau gespielt hat, eine gute Saison gemacht, weiterverkauft wurde an Ferenc Varos und ich sage, hohen sechsstelligen Betrag, den man dafür einnehmen konnte. Vielleicht, weiss nicht, irgendwie noch mit Bonuszahlungen und so, weiss nicht, ob es vielleicht sogar bis zu 1 Million für den Spieler am Schluss haben können generieren. Das ist natürlich eine krasse Einnahme für einen Challenge League-Verein. Weiss nicht, ob man da mit einem jungen Schweizer Talent so schnell hätte können erreichen. Wahrscheinlich wäre dann irgendein Inlandtransfer eher noch gemacht worden und ob dann so viel Geld gezahlt wurde, wäre keine Ahnung. Aber das scheint so ein Beispiel zu sein, wie es momentan abläuft. Und ich glaube, das ist dann halt auch immer auf Kosten von jungen Spielern. Also grundsätzlich, in diesem Punkt muss man dem Herrn Thami natürlich schon recht geben.
Ja, es ist definitiv so. Ich meine, mit der Thematik haben wir auch schon geredet. Gerade in der Superliga ist es extrem krass, dass eigentlich nur der FC Luzern auf die eigenen Jungen setzt und alle anderen eigentlich faktisch nicht. Also wie viel junge Berner shooten genau wie IB, wie viele junge St. Galler shooten genau wie St. Galler, wie viele junge Basler spielen bei Basel. Es sind einfach, in jedem Club hast du das Gefühl, so fallen dir etwa ein oder zwei
Namen ein. Ist der Alan Xhaka noch jung?
Als Fußballer nicht mehr. Sonst im Leben würde ich schon noch sagen, so halb. Ja, okay. Oder? Wir sind ja auch noch ein bisschen jung, oder? Ja, genau. Aber nur, also nicht mehr auf dem Fußballplatz. Jetzt sind wir definitiv nicht mehr jung. Nein, und ich glaube, das ist sicher ein grosses Problem. Und seine Idee ist ja jetzt eben zu sagen, hey, Challenge League, wir machen sie wieder grösser. Wir nehmen die 21 Mannschaften auf in die Challenge League. Wir machen vielleicht sogar, ich glaube, dass man zwei Gruppen macht in der Challenge League. Grundsätzlich kann man das machen. Und ich glaube, für die Ausbildung vom Nachwuchs wäre das tatsächlich eine sehr gute Idee. Dass die Spieler halt ein bisschen auf einem höheren Niveau shooten und eben, dann shootet halt der FCZ U21, shootet gegen den FC Aarau. Und wer ist denn noch in der Challenge League? Vielleicht noch zwei, drei andere. Der FC Schaffhausen ist dann noch irgendwo und so weiter und so fort. Aber die Frage ist halt dann so ein bisschen, also zum Fördern von den Talenten hilft das vielleicht etwas. Aber es hilft sicher nichts, wenn du die Liga auch noch einigermaßen stark hast. Da gibst du die Challenge League einfach auf.
Ich glaube, es ist einfach ein bisschen illusorisch, dass das wirklich dann etwas bringt. Weil, ja, also man hat ja auch erst gerade kürzlich aufgestockt. Also sprich, man hat ja die Super League vergrössert, dadurch, dass wieder neue Teams in die Challenge League einkommen. Das heisst, es gibt jetzt mehr Schweizer Profimannschaft, 22 an der Anzahl. So. Und ja, also wenn wir jetzt momentan unsere U21-Trophy zum Beispiel anschauen, wo man ja nachschauen kann, wie viele Schweizer Spieler U21 Einsatzminuten bekommen in der Super League und in der Challenge League, ist by the way das Tool, das wir extra eingeführt haben. Also vor allem, ich glaube, Super League-Teams haben das extra eingeführt, um die Challenge League-Teams ein bisschen zu animieren, die jungen Schweizer mehr zu spielen lassen. Also eben auch schon so ein bisschen Präventionsmassnahmen, um können den Nachwuchs fördern. Es gibt einfach zahlreiche Teams, die auf das pfeifen. Man kommt Geld über, wenn wir am Schluss so in den Top 3 landen von dieser U21-Trophy. Aber vielen Teams, auch vor allem viele aus der Westschweiz, ist das eigentlich egal. So. Und ich gehe davon aus, auch wenn man vergrössert tut, wird es weiterhin so ablaufen. Ich meine, ich kenne auch Promotion League ein bisschen. Ich glaube, so der gewünschte grosse Effekt wird es wahrscheinlich nicht einmal geben. Plus, was natürlich dazu kommt, ist halt einfach, dass das Niveau von der Challenge League einfach drastisch abnehmen wird. Also, weil irgendwie muss ja dann auch, oder das Ziel von dieser Aufstockung wäre ja dann auch, dass U21-Teams hochkommen. Und ja, U21-Teams sind ja am Schluss auch Mannschaftskonstrukte, die nicht zwingend in erster Linie auf Resultat spielen müssen. Also klar, die müssen den Ligaerhalt schaffen und so, aber so steht natürlich die Entwicklung im Vordergrund. Und das wirkt sich natürlich brutal auf die Qualität der Liga drauf aus. Also ja, Baden ist jetzt ein gutes Beispiel. Die haben letzte Saison einen Zuschauerschnitt von 2000 Leuten gehabt. Jetzt spielen sie in der Promotion League. Und ja, also, wenn man am Mittwochabend gegen die FC Basel U21 hast du dann halt 500 Nasen noch, die ins Stadion kommen. Es interessiert halt einfach niemanden.
Ja, das ist klar. Und eben, das Niveau ist dann wahrscheinlich eher Promotion League-like, oder?
Also, sind wir ehrlich, wenn das so vergrößert ist, das ist eine Promotion League plus vom Niveau und keine Challenge League mehr.
Ja, und eben auch wenn man jetzt in die Promotion League schaut, oder? Also ich glaube, dort müsste schon der Anfang sein, wenn man einfach die Promotion League jetzt anschaut. Ich habe jetzt mal kurz die Tabellen auf. Da. Basel ist dritter im Moment, also Basel U21, Zürich ist 10, IB ist 12, Luzern ist 15 und Lugano ist 17.
Und es hat einmal einen krassen Run gegeben, das ist Luzern U21, genau. Weil der FC Luzern es aber auch wirklich ernst gemeint hat, damals mit Michel Renkli. Und
weil sie einen riesigen Jahrgang haben, wo jetzt eben genau die ja, Jungen sind, die in der ersten Mannschaft spielt.
Man hat sie eben auch gelassen, man hat dann nicht gerade im Winter alles auseinandergezogen und so. Also ja, haben die dort geshootet und einen guten Job gemacht. Und die sind jetzt auch, viele von ihnen haben den Sprung ins Eis geschafft. Und da merkt man einfach, das ist eine ganz andere Wertschätzung, oder? Und ja.
Genau, und eben, es ist natürlich auch wirklich, also es hat sich ein bisschen dabei, dass man eine gross talentierte Mannschaft gehabt hat, aber durchaus dann auch denen die Chance gegeben, bei den Profis und so. Aber eben, wenn man jetzt eben die Tabellenrang anschaut, es ist nicht so, dass die U21-Teams in dieser Promotion League unterfordert wären, oder im Gegenteil, sondern sie sind eher dort dran, dass sie irgendwie knapp können, sich in dieser Liga halten. Und dann gibt es noch U21-Teams, die irgendwie in der ersten Liga spielen, oder sie spielen sogar in der zweiten Liga Inter. Und Pierluigi Tami sagt dann auch, nicht so unrecht, dass man dort nicht wirklich gefordert wird oder zumindest nicht vorbereitet wird für das, was dann tatsächlich einmal auf Stufe Superliga erwartet. Das ist tatsächlich so. Die Frage ist aber, machst du das, indem sie dann einfach in die Challenge League aufschickst? Klar muss man dann die Liga dann nochmal ein bisschen ernster nehmen, wahrscheinlich muss man dann noch ein oder andere Routine mehr einbauen nebendran, oder man muss halt eben ja, die Talente noch ein bisschen länger in der Challenge-League-Mannschaft lassen, als man sie in der Super-League-Mannschaft aufnimmt, wo man es wirklich in der Promotion-League oder Erst-League noch ein bisschen früher aufnimmt. Aber ob jetzt das dann tatsächlich der ganz grosse Unterschied ist, weiss ich nicht. Ich frage mich dort damals, es gibt ja auch in Deutschland gibt's immer die ganz grosse Diskussion wegen diesen U21-Teams oder wegen diesen zweiten Mannschaften, die ja in Deutschland bis in die Drittliga auf dürfen. Also eigentlich genau wie bei uns auch. Und dort gibt es immer die grossen Debatten.
Ist halt einfach nur Profiliga, muss man dazu sagen.
Genau, das ist bei ihnen schon eine Profiliga, genau. Aber auf jeden Fall ist dort dann auch die Situation so, ja, macht das wirklich Sinn? Oder wäre es zum Beispiel eine andere Option, hey, man lässt sie gegeneinander shooten, macht irgendwie so eine Reserve-Superliga. Aber die Frage ist, also dort hast du wieder nicht, du bist nicht im Männerfußball sozusagen. Es ist ja tatsächlich ein grosser Unterschied, ob es Juniorenfußball oder Männerfußball ist, einfach die Art, wie man spielt. Technisch und so ist es definitiv wahrscheinlich sogar Juniorenfußball schöner zum Zuschauen. Aber es ist einfach nochmal härter, es ist nochmal ein anders zum Spielen in der Männerliga. Aber die Frage ist, was macht wirklich mehr Sinn? Weil eben die Aufstieg von der Challenge League alleine würde den Stand jetzt würde das definitiv nichts bringen. Es würde einfach die Challenge League schwächen.
Ja, also man muss vielleicht mal noch deutliche Worte wählen. Ich glaube, es wird Challenge League zerstören. Also Mannschaften wie der FC Aarau, wie schon der Xamax, der FC Thun, also vor allem der FC Thun, der finanziell nicht gut dasteht oder es immer ein Grenzfall ist, die würdest du auf lange Sicht kaputt machen. Also für die wäre dann klar, entweder steigst du auf oder dann gehst du wahrscheinlich Konkurs. Ja. Also,
und das ist ja aber auch dann wieder Gefahr für alle Superligisten. Oder? Das betrifft jetzt in dem Fall die drei Mannschaften, die du genannt hast, grosse Clubs, die jetzt die Challenge League spielen. Aber das bedeutet ja dann auch, wenn der FC Zürich dann mal eine schlechte Saison hat, was ja auch schon mal vorkommt, wo man absteigt, wenn GC mal eine schlechte Phase, einen Abstieg. Oder eben auch also alle anderen Clubs. aus der Super League verdienst, dann einfach immer eine riesige Gefahr, wenn du absteigen würdest, bedeutet es dann auch, dass du sehr schnell in der Niemandslosigkeit verschwindest und du musst entweder, so wie der FCZ das gemacht hat, damals, wo sie wieder aufgestiegen sind, einfach wirklich Geld in die Hand nehmen nach dem Abstieg und so schnell wie möglich der Liga wieder entfliehen, oder du hast ein riesiges Problem. Ja. Und du kannst so Clubs wie eben, wenn also all die mittelgroßen Super League Clubs, die würden dann völlig kaputt gehen, oder?
Musst du überlegen, wäre völlig absurd, wenn der FCZ U21 in der Promotion League Plus oder in der Challenge League würde spielen und der FCZ würde wie, was ist das, 2017 absteigen, würdest du in der gleichen Liga spielen wie deine U21?
Also, das würde nicht gehen.
Natürlich müssten die anderen dann nicht zwangsabsteigen, oder? Aber es wäre völlig absurd eigentlich, oder?
Ist extrem absurd, ja. Darum, ich weiss nicht, ob das... Also, ob jetzt das wirklich die Lösung wäre, ich glaube es nicht. Ich bin da nicht ganz beim Piero Gittami. Und das, eben, er macht es sich schon ein bisschen einfach in dem, dass er einfach sagt, ja, okay, die Talente spielen nicht. Mm. Fakt ist ja, dass die Talente, also vielleicht sind sie auch noch nicht genug weit, das ist schon wieder die andere Seite der Medaillen, oder? Das Video vielleicht auch Gründe geben. Natürlich, ich wäre dort eher beim Punkt, dass man sagt, du machst irgendeine Regelung, effektiv, dass du irgendeine gewisse Anzahl an Schweizer Spielern... Gut, ich glaube, das geht mit dem Arbeitsrecht nicht, oder?
Ja, da ich glaub, bin ich das selber ist, auch
bin mir nicht sicher. Es hätte ja auch früher eine Ausländerregelung gegeben. Wenn du irgendwie eine Ausländerregelung aufs Alter würdest sagen, du musst immer irgendwie, keine Ahnung, mindestens ein Schweizer unter 22 auf dem Platz haben oder so. Mhm. Einfach konstant. Ich weiss nicht, ob du das kannst machen.
Ich glaube, das ist auch, ich bin jetzt sicher, eben mit der Regelung und so, ob das der richtige Weg ist. Eben, ich finde eigentlich die U21-Trophy mit was Gelder anbelangt, schon auch eher der richtige Weg. Vielleicht muss man dort halt auch finanziell noch mehr drin stecken, dass das noch wichtiger wird. Ja, eben, ich glaube auch nicht, dass das der richtige Weg ist. Und eben, es ist prekär. Also, es ist wirklich für grosse Challenge League-Vereine, würde es zum Überlebenskampf werden. Und eben, der Irrsinn ist ja dann eigentlich, dass sich Mannschaften, und ich weiss auch, dass, ich meine, das Thema ist nicht neu bei der SFL, dass man die Challenge League vergrößert. So. Es gibt grosse Mannschaften, Schweizer Profiteams, die den Vorschlag begrüssen, die ihre U21 in die Challenge League einbringen. Das, also mehr wie nur eine. So. Und diesen Teams muss, oder diesen Vereinen, diesen Superligisten, muss einfach bewusst sein, dass das, was sie ja wollen, ihre U21 in eine Liga einzubringen, wo es noch ein höheres Niveau hat wie die Promotion League, wo noch ein besserer Fußball ist, das Szenario wird es gar nicht geben. Weil die Mannschaften, die dieser Challenge League das Niveau verleihen, werden früher oder später einfach Konkurs gehen. Also, und das ist ja der Irrsinn an dem ganzen Vorschlag, wo eben nicht nur jetzt das erste Mal vom Tami so gedroppt worden ist, sondern man kennt die Pläne, man weiss, man kennt das Thema so. Und ich bin überzeugt, es wird auch nicht vom Tisch sein. Man wird weiterhin überlegen, was man kann machen. Vielleicht ist ja auch ein Mittelweg die richtige Lösung. Dass man sagt, leicht aufstocken von der Challenge League, vielleicht ähnlichen Modus einführen wie die Super League und so. Alles okay, wenn wir da von 2-3 Mannschaften reden. Aber eben so die massive Vergrößerung ist absolut Hochrisiko für grosse Traditionsvereine in der Schweiz. Und ja, ich bin der Meinung, U21 Mannschaften haben nichts zu suchen in der Challenge League. Das geht nicht.
Ja, bin ich schon auch bei dir. Vor allem, wenn man sich dann eben effektiv konkret vorstellt, wie denn das würde aussehen. Eben, keine Ahnung, dann hast du im einen Spiel spielt Xamax gegen Thun und im anderen Spiel empfiehlt der FC Aarau die FCZ U21. Das wird kein Menschen anziehen. Also darum machst du die Clubs wieder schon ein bisschen kaputt. Und das hast du selbst in der Promotion League. Die U21-Teams, die bringen eigentlich praktisch nie jemanden mit. Und das ist dann, natürlich kannst du sagen, ja, man ist ja erst da so ein Uschi und bringen vielleicht jetzt auch nicht viel mehr Fans mit, das ist schon klar. Aber es ist wahrscheinlich nicht zielführend. Wahrscheinlich musst du ja dort dann eigentlich eher mit dem arbeiten, dass halt einfach auch die Challenge League Clubs Eben, du musst Anreize schaffen, dass die selber Bock haben, Talent von den Super League Clubs zum Beispiel auszubilden. In dem, dass du eben, wenn du jetzt so eine Trophy hast, dass dann die auch etwas nützt, wenn du jetzt ein Talent von IB auslehnst. Mhm. Als FC Aarau. Und das spielt bei dir immer. Dass du dann etwas davon hast. Und nach einem Jahr geht dann auch weiter zu IB. Und du hast aber finanziell trotzdem auch etwas davon gehabt, nicht nur der Spieler, der Leistung gebracht hat. Und wenn du halt jetzt eben das Beispiel, das du gebracht hast, von dem Spieler, den ich schon wieder vergessen habe, wie er heisst, leider.
Papo.
Genau, der Papo, genau. Wenn du das Beispiel bringst, das dürfte finanziell ja einfach nicht so viel mehr bringen, wie es jetzt im Moment bringt, oder? Mhm. Und dann muss halt eben mit irgendwelchen Geldern oder so, muss halt wie geholfen werden. Und im Endeffekt ist es halt schon so, also ich meine, wenn du willst, Schweizer Talent ausbilden und die Schweizer Liga sagt immer, wir sind eine Ausbildungsliga. Die Challenge League und Super League sind Ausbildungsligen. Und wer sollst du ausbilden? Du musst nicht ausbilden, dass, keine Ahnung, irgendwelche von irgendwo, sondern du musst jetzt die Schweizer auch ausbilden, weil die Schweizer werden sonst nie nicht ausgebildet.
Ja, klar. Also es ist auch Zara momentan ein riesen Thema, weil man sehr viel Geld in Nachwuchs investiert. Zara, ich glaube, sind rund 2 Millionen pro Saison. Das ist ein starker Wert, wahrscheinlich auch ein Spitzenwert in der Challenge League, wo man da in Aargauer Nachwuchs einsteckt, aber zeitgleich spielt auf dem Platz momentan von der eigenen Junior, hast du genau mit dem Marvin Hübel den Goalie. Ja gut, der Jäckel ist jetzt gerade verletzt, aber der ist auch mal selber ausgebildet
worden. Aber das ist schon ein Moment. Ja.
Also, aber that's it, oder? Also ja. von den wichtigsten Stammspielern. Es gibt schon andere Spieler, die auch immer wieder ein bisschen Einsatzzeit bekommen. Aber du bist einfach unter Druck. Mhm. Du bist einfach unter Druck, weil du hast links und rechts Mannschaften, ja, also wenn wir in den letzten paar Saisons zurückschauen, bist du von Iverdon überholt worden, bist du von Stade Lausanne überholt worden, die sind beide in die Superliga gezogen. Natürlich haben die zum Teil Stade Lausanne zwischendurch auch einen richtig guten Job gemacht. Zeki Amdouni hätte zum Beispiel auch dort sich können entwickeln können. Nachdem er aber bei Etoile Carouge auch schon gut, also der ist jetzt auch nicht so ganz aus dem Neu gekommen. So.
Du bist auch nicht aus dem Nachwuchs von Usti gekommen, oder?
Ja, ja, genau. Ja, also welcher Nachwuchs?
Sie haben glaube ich schon einen Nachwuchs.
Ja, ja, aber... Kein ambitionierter Nachwuchs
in dem Sinn. Ja. Nein, ja klar. Ja gut, sie haben halt auch, es ist ja das Konstrukt ist ja das Team Wood, oder?
Ja, genau.
Wo wahrscheinlich die Spieler noch irgendwie wieder aufgeteilt werden zwischen Lausanne, Iverdon und Uschi und was noch alles in diesem Konstrukt dabei ist.
Aber was ich sagen ist, ja, die sind ja nicht aufgestiegen wegen sensationeller Nachwuchsarbeit.
Oder nein, so, gar nicht. Und Iverdon auch nicht. Oder?
Die haben einfach in junge, gute Spieler investiert, die ein bisschen von überall hergekommen sind und haben das auch sicher gut gemacht und sie haben sicher gut zusammengestellte Teams gehabt. Und wenn das halt deine Konkurrenz ist, dann ist es halt einfach sau schwierig zu sagen, ja, wir gehen straight nur unseren Weg mit unseren eigenen den Spieler, weil es langt dann halt vielleicht einfach qualitativ nicht gerade oder auch nicht sofort. Man muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich glaube, der Weg, wie es Luzern jetzt macht, ist genau richtig, dass man einfach immer wie mehr probiert, auf Eigentum zu setzen. Aber du hast ja gleich ein Gerüst rundherum von Spielern, die schon mal so eine gewisse Grundqualität einbringen. Also sofort jetzt nur noch sagen, ja, und jetzt machen wir nur noch mit den Eigenen, das funktioniert ja auch nicht. Aber es muss schon irgendwie ein Zusammenspiel sein. Oder beide Faktoren müssen in einer Mannschaft Platz haben.
Ja, und früher, also bei Luzern hat es schon Zeit gegeben, wo auf die Eigenen noch gar nicht gesetzt worden ist. Oder? Du gibst dann einfach extrem viel Geld aus und holst dann irgendwelche Nationalspieler, damals Dani Giglax und Hakan Yakin, und die spielen dann halt und die eigenen halt nicht, oder? Mhm. Und darum ist es natürlich jetzt eh der richtige Weg so, aber es macht auch mega viel Sinn, auch finanziell gesehen. Also jetzt gerade als FC Luzern zum Beispiel, wenn du einen Filip Ugrinic verkauft hast, wenn du einen Ruben Vargas verkauft hast, wenn du einen Jonas Omlin verkauft hast, hast du jedes Mal einen Batzen bekommen. Und das ist meistens auch noch etwas Grösseres gewesen, so. Darian Mahle ist natürlich, also es hat ein paar gegeben, die Luzern zum Beispiel ausgebildet worden sind, weil sie halt einfach gesagt haben, wir setzen voll auf das und wir geben dann aber denen auch die Chance, tatsächlich auch zu spielen, wenn sie dann eben oben sind und dann auch möglichst, oder dann irgendwann dann wieder weitergehen. Und ich glaube, das ist definitiv der Weg, der muss gegangen werden, aber ja, es ist halt schon als Verband auch schwierig, den Clubs vorzuschreiben, was sie für eine Strategie machen. Sie sind ja aber eigentlich von diesen Clubs auch abhängig, dass die ihre Spieler ausbilden, weil der SV selber kann da relativ wenig Einfluss üben. Und natürlich hofft man dann, dass man irgendwie jetzt eben mit so etwas, mit so einer Änderung irgendetwas kann anstossen oder so. Aber es, ja, es ist extrem schwierig. Und wir dürfen
auch nicht vergessen, der SV sind, ja, also der SV kann ja noch viel sagen, wenn der Tag lang ist. Schlussendlich ist die SFL, die Swiss Football League, ist zuständig für die Gestaltung des Spielbetriebs. Wer ist die Swiss Football League? Die Vereine. Also die Vereine sind schlussendlich die Entscheidungsträger. Ist ja logisch, dass dann die grossen Vereine am meisten Einfluss haben. Oder, ja. Und darum bin ich schon gespannt, wie sich das entwickelt. Ich merke es einfach, dass wenn du ein Club bist, wo eine grosse Fan Basis hat, wo dann automatisch auch eine grosse Erwartungshaltung generiert, dann ist es schon schwierig, so von heute auf morgen zu sagen, hey, jetzt müssen wir nur noch auf eigene und gehen jetzt riskieren das ein bisschen, weil eben, wenn nachher die Leistung auf dem Fußballplatz abnehmen, dann sind dann die Fans die Ersten, die schreien und sagen, man soll wieder irgendwelche französischen Talente aus der zweiten und der dritthöchsten Liga suchen.
Werbung!
Freunde, wir haben eine neue Rubrik für euch. Zusammen mit den RetroShirts.ch suchen wir nach den besten Stories über euer Retro-Shirt da aussen. Und wir haben eine erste Einsendung bekommen. Zwar ist es der Martin. Grüße gehen raus auch an Twitter-User Dan Rifter. Könnt ihr mir gerne folgen. Und er hat ein altes Dortmund-Liebli für uns ausgegraben und erzählt uns jetzt seine Geschichte dazu.
Hallo zusammen, das ist Martin. Ich stelle euch heute ein Stück aus meiner nicht allzu grossen Sammlung vor. Es handelt sich um ein Borussia Dortmund-Liebli von der Saison 95-96. Das ist also auch schon ein Moment her. Es ist neongel, wie all die Dortmund-Liebli aus dieser Zeit. Für mich ist neongel, ist für immer Borussia mit Borussia Dortmund verknüpft. Ich habe sogar die neongelen Seil of Safety-Shirt aus der RS habe ich dann sogar irgendwann mit Filzstift in ein Dortmund-Liebli verwandelt. Neongel mit die kontinentale Schriftzug vorne drauf, wie sich's gehört. Und es hat so ein schwarz-weißes Blitzmuster an der Schulter. So das schwarze Schultermuster war so ein Merkmal von allen Dortmund-Liebli von eigentlich wirklich ab 1990 bis mit Champions League-Titel. Es ist dann immer ein bisschen stylischer geworden, also dass jetzt was ich habe, das galt jetzt eigentlich noch, die Liebli vorher sind wirklich ganz schrecklich, also das müsst ihr wirklich mal googeln. Es ist Peak, Bad Taste 90er, während das, was ich jetzt da habe, ist echt wirklich so, also gerade noch so okay vom Stil her 90er, also es ist schon fast zeitlos, also ich lege es heute noch gerne an, also es ist wirklich super. Und ja, was ist mein Bezug zu dem Liebli? Ist natürlich wie fast jeder Schweizer Bub, ich habe Jahrgang 85, so in dem Alter, ja, mit so 9, 10, wo Fußball verrückt war, habe ich den Schappi so cool gefunden. Und der Schappi hat bei Dortmund wirklich gerissen, Anfang 90er. Er war ja bis weit in die Nullerjahre der erfolgreichste ausländische Torschütze gewesen, bis dann der Pizarro gekommen ist. Ja, und darum bin ich Dortmund-Fan geworden, weil ich den Schappi so cool gefunden habe. So rund um die WM 94 rum. Und das Liebli habe ich dann allerdings erst viel später gekauft. Ich glaube, mit 20 habe ich dann das auf eBay irgendwo entdeckt. Auch nicht einmal so teuer, weil damals war das noch nicht ein Vintage-Stück gewesen. Heute würde man wahrscheinlich etwa 150 Cable zahlen. Ich muss mal googeln. Genau. Und ja, ich habe dann von meiner Mami damals noch eins für die Saison 96-97 bekommen. Aber das ist mir mittlerweile zu klein. Genau, aber das Liebling erinnert mich einfach an die guten alten 90er mit Dortmund und Stefan Klos im Goal, Ottmar Hitzfeld, oder wer hat es denn gehabt? Karl-Heinz Riedle vorne im Sturm. Und ja gut, der Andi Möller war nie mein Favorite gewesen. Aber auch den hat es noch gegeben, oder irgendwie Steffen Freund. Ah, natürlich Susi Zorg im Mittelfeld, ja, einfach wirklich so die Julio Cesar, Jürgen Kohler, ja, jetzt kommen wir nicht mehr wieder in den Sinn. Das sind einfach so die goldigen 90er Jahre von Borussia Dortmund. Und darum ist das ein absolutes Kultobjekt. Ja, hey, macht's gut, tschüss zusammen.
Das war jetzt die ausführliche Sprache von Martin. Danke vielmals für das. Und wenn auch du jetzt Lust bekommst auf ein Borussia Dortmund-Liebli, dann geh vorbei bei unserem Kollege retoshirts.ch, wo du die ganze grosse Auswahl antriffst, auch für Fans von anderen Vereinen natürlich. Schaut vorbei. Und an dieser Stelle ein kleiner Ausruf. Also, wir werden jeweils Ende des Monats Platz bieten für eure Geschichte über eure Retro-Shirts. Ihr könnt uns gerne kontaktieren via Instagram. Der Kanal heisst Zweikampf Underline Magazin. Schickt uns dort eine Nachricht, wenn ihr eure Story erzählen wollt. Und dann tun wir das sehr gerne einfädeln. Das wäre es genau auch von meiner Seite jetzt gewesen.
Werbung Ende. So ist es.
Aber nochmal Kränzchen binden an FC Luzern, was es einfach momentan am besten macht in der Schweiz.
Die machen es definitiv momentan am besten. Aber es ist auch eine Momentaufnahme. Gell? Wenn dann plötzlich irgendwie größere Ansprüche kommen und plötzlich, keine Ahnung, vielleicht auch nicht mehr ganz den gleichen Nachwuchs hast. Es, kann immer wieder, es gibt immer wieder bessere und schlechtere Jahrgänge. Jetzt hat man ein paar gute Jahrgänge gehabt, definitiv. Ja.
Aber weißt du, der Fall von Luzern zeigt eigentlich auch die gute Arbeit von der U21 an. Der Michel Renkli hat mit der Promotion League Meistermannschaft 22-23 die Basis gelegt für das, was jetzt möglich ist.
Auf jeden Fall.
Weil all die Villiger, Ottiger, all die Kickers, Lorenz, kommen ja aus dieser Mannschaft.
Das ist auf jeden Fall so. Also dort also ist genau das Gerüst, oder? Also es ist auch noch, ich glaube, Kacke, so Wusu und so, ja, sind genau. Dort auch alle dabei gewesen. Also das ist wirklich, sind genau die Jungen, oder? Wo jetzt die Liga auch so ein bisschen aufmischen. Wobei man das jetzt nach der letzten Woche nicht so nicht mehr kann, vielleicht sagen. Aber auf jeden Fall, man sieht ja auch, dass es auch tatsächlich etwas bringt, gerade in dieser Schweizer Liga, oder? Und ich meine, wenn dann nachher von denen 5, 6, die du rausbringst, vielleicht bleiben 3 dann langfristig einfach Teil von der ersten Mannschaft vom FC Luzern. Und 2 machen dann vielleicht noch, weiss nicht, Luca Kackes oder so macht irgendwann noch den Move und wechselt irgendwie die Bundesliga für 3 Millionen oder so. Dann hast du wieder ein bisschen Batzen eingenommen. Also weißt du, das ist ja, und das ist ja völlig nicht utopisch, oder? Dass einer von denen dann auch tatsächlich noch einen Schritt weiter geht, wenn du halt voll auf die Sätze ist, oder? Und ich glaube, das ist schon clever, was machen. Und ist vielleicht auch ein Zeichen an die anderen Club, hey, man kann das eigentlich auch machen. Wir sind alle extrem grosse Nachwuchsabteilungen oder gute Nachwuchsabteilungen, die geben viel Geld aus dafür und nachher wirklich ankommt, tut aber relativ wenig. Und vielleicht ist ihnen das auch ein Lehr, wenn sie sehen, so 10 kommt die ganze wieder ein neuer Junge raus, der keiner vorher gekannt hat und mischt nachher alles auf. Genau.
Ja, ich meine, das beste Beispiel hast du jetzt bei FC Zürich gehabt, weil der Miloš Milinović schon übernommen hat, haben sie ja gefühlt alles umkrempelt und überall haben Trainer hergeschmissen. Mit dem, einfach 2 Beispiele, zum Beispiel mit dem Genesio Colatrella, der jetzt zu Baden gegangen ist, oder mit Dani Gigas, der jetzt zum Verband gegangen ist. So. Also,
2 gute,
ja, das
gute Männer,
sind
kann man
gute,
definitiv sagen.
Gute Trainer, oder? Und auch sicher mit Herzblut bei der Sache gewesen. Und ich meine, ja, wenn du einfach gefühlt, bei Basel hast du ja gerade, vor nicht allzu langer Zeit auch so Geschichten gehabt. Michel Renkli war ja vorher auch bei Basel im U-Nachwuchs. Eben jenste Umkrempungen, jenste Trainerentlassungen oder Trainer, die davon gelaufen sind, die nehmen ja logischerweise dann auch ihre Spieler mit. Das ist halt auch so, wenn du in der U-Stufe Trainer bist, hast du oft auch Spieler, die dir vertrauen, die dann einfach auch mitkommen mit dir. Ich glaube, der Michel Renkli hat auch ein oder andere Kicker nachher mitgenommen zu der Luzerner U21. Also so Geschichten gibt es ja dann auch. Und wenn du natürlich so Unruhe die ganze Zeit hast in deinen U-Nachwuchsstufen, dann ist das eigentlich auch, ja, oder dann musst du dich auch nicht wundern, wenn es dann halt zu wenig Talent gibt für deine erste Mannschaft. So. Ich glaube, im Nachwuchs ist das Wichtigste, dass man mit Ruhe und Kontinuität schaffen tut. So. Und wenn die natürlich nicht gegeben ist, dann ja, muss man sich eben dann nicht wundern. Und dann wäre es vielleicht auch am Tami mal, ja, vielleicht auch mal Klartext reden und vielleicht im Blick hinterher dem vielleicht auch mal mit dem Finger auf Basel zeigen oder mit dem Finger auf den FCZ zeigen und sagen, ja, aber Jungs, was machen ihr eigentlich genau so?
Auf jeden Fall. Ja, vielleicht wird das auch dann nicht im Blick hinterher gemacht, aber vielleicht wird das sonst hinter den Kulissen ja tatsächlich auch gemacht. Ich glaube, dort musst du wirklich auch die Clubs in die Verantwortung reinnehmen. Und jetzt gerade der FCZ, fällt mir jetzt zum Beispiel auch nur gerade der Bledi Krasnici ein, der aus dem eigenen Nachwuchs ist und eine wirkliche Rolle spielt. Und die anderen eigentlich auch nicht wirklich. Also natürlich noch so Janik Brecher und so, aber das ist auch schon ein Moment her. Aber
ja, und andere gute FCZ-Junioren spielen jetzt halt einfach bei Vinti.
Genau. Gut, Vinti nimmt natürlich auch alle, die schon mal irgendwo waren.
Ja, ja, natürlich, aber eben, wenn ein Schusso spielt, übernimmt einen sehr wertvollen Part. Oder jetzt ist mir der Name entwickelt, der Stürmer, der vom Vater, der den Regenschirm gekurvt hat.
Ah, der Bayrami ist das?
Bayrami, ja.
Labino Bayrami.
Genau, Bayrami, ja. Eben, voilà. Also, so, der hat auch schon getroffen in der Zwischenzeit, also, ja.
Genau, so ist es. Also, wir würden sagen, tun doch einfach ein auf die eigenen Jungen setzen. Wäre doch eigentlich noch schön. Und vor allem, weißt du, das Absurde ist ja, es hilft dir ja auch mega bei den Fans. Klar. Du verzeihst, also jetzt, bei das Team beim FC Luzern zum Beispiel, wenn jetzt die im Abstiegskampf wären, was vor der Saison keinen ausgeschlossen hat, und man kann auch jetzt noch in die Hand ins Feuer legen, dass es sicher ganz ausgeschlossen wird, oder zumindest wieder in den Kampf um einen Strich geht, oder dass es eine Phase gibt, wo man mal irgendwie 5 Matches nacheinander nicht gewinnt oder so, ist alles realistisch. Fans reagieren doch ganz anders beim eigenen Nachwuchs. Du hast eine viel größere Identifikation mit diesen Spielern und du sagst, hey, unser Weg ist cool, viel lieber haben wir unsere eigenen auf dem Platz und shooten schlecht, anstatt dass wir andere auf dem Platz haben und schlecht shooten. Mhm. Und ich glaube, das hilft dir dann auch wirklich, dass du auch wirklich sagst, hey, das sind wirklich unsere Jungs. Und das sind ja, eben, ich meine, die vielen Rottiger, Lorenz und was auch immer, das sind dann auch solche, die wahrscheinlich vielen Fans relativ nöch sind. Und ich glaube, das hilft dir ja schlussendlich dann auch in diesem Bereich etwas. Also auch was jetzt Zuschauer angeht oder so, hilft dir das etwas, wenn jetzt der sportliche Erfolg nicht um wäre. Natürlich, sportlicher Erfolg ist immer am sexiesten. Also wenn natürlich, keine Ahnung, 11 Nationalspieler einkaufst von irgendwelchen Nationen und die werden mit 10 Punkten Vorsprung Schweizer Meister, hast du wahrscheinlich das Stadion immer voll. Und dann ist die Frage, auch keiner danach, hast du noch einen aus dem Nachwuchs. Aber ich sage, für diesen Club, also du nimmst dir vielleicht ein bisschen auch etwas vom Erfolgsdruck, der ja immer rum ist.
Eben, ich gebe dir insofern recht, dass die Fans den Weg immer gutieren und auch hinter den eigenen Spielern stehen. Das ist sicher so. Aber es ist ganz wichtig, dass der Club das auch richtig moderiert. Halt eben, wenn man Rückschläge hat oder einfach nicht eine gewisse Konstanz anbringt, so, weil die jungen Spieler halt auch müssen, dürfen Fehler machen, dann muss es einfach auch richtig moderiert werden. Und eben, was dazu kommt, ist halt schon auch, gerade jetzt bei Vereinen, wie zum Beispiel Aarau, wie zum Beispiel Basel, wo du halt die Erwartungshaltung tendenziell immer hinten nachhinkst. Fans wollen auch Ergebnisse. Eigentlich gut, aber Ergebnisse müssen schon auch rum sein, sonst gibt es schnell mal Druck. Also ich sage jetzt, die Vereine haben schon einen schwierigen Stand. Hingegen eben Vereine wie, sage jetzt mal, Luzern, St. Gallen, die müssen ja nicht Meister werden. Es langt, wenn man in die Top 6 kommt und die Fans sind zufrieden. Also du hast einen gewissen Spielraum und das ist natürlich der beste Nährboden, um eben diese Strategie zu fahren.
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir vorhin schon über den FC Zürich geredet. Ich glaube, wir müssen noch kurz aufs Derby schauen zwischen dem FCZ und GC. Der FCZ, wer hätte es gedacht, ist immer, immer noch das Nummer 1 in der Stadt Zürich. Und sie sind es offenbar auch dann, wenn es darum geht, zuerst GC-Kurio zu zeigen. Oder wie man das genau wert, was dort genau alles gelaufen ist.
Ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig, oder? Weil wir sehen ja auch nicht ganz genau dahinter und sind jetzt auch nicht zu wenige Szenenkenner. Ich finde es einfach crazy generell in Zürich, der FCZ hat komplett die Oberhand, oder? Das ist, ich merke es ja, ich habe es auch schon ein paar Mal da gedroppt. Ich wohne ja, mich kann ja den Teil, wo ich im Aargau wohne, schon so ein bisschen als Zürich-Aglo bezeichnen, blöd gesagt. Und also, du merkst einfach, die Jungen sind alle FCZ-Fans. Früher sind die Basel-Fan gewesen, jetzt sind die alle FCZ-Fan. Ist noch lustig, was ein Meistertitel nach Corona hat können auslösen. Aber es ist momentan nicht so leicht in Zürich mit einem GC-Trikot oder einem Schal rumzulaufen. Wird wahrscheinlich überall blöd angemacht.
Das ist wahrscheinlich schon so. Und jetzt eben zu diesem konkreten Fall, es ist ja so, dass 50 bis 60 FCZ-Fans sollen 10 GC-Fans überfallen haben, offenbar sogar bewaffnet. Und haben eben einen Teil von der Hoppers-Choreo abgenommen und das haben sie dann während dem Derby tatsächlich auch präsentiert, das Banner, das die GC-Fans abgenommen hat. Und Ja, das sind natürlich so Geschichten, so Fan man kann sein von Fans. Kann man das so formulieren? Ich weiß nicht. Aber das ist natürlich etwas, wo gar nicht geht. Und ich verstehe es auch wirklich gar nicht. Weil, also hier geht es einfach nur um das Prestige und wir sind die geile Fangruppe und alles. Aber das Geilste wäre doch, der FCZ macht eine geile Choreo und auf der anderen Seite macht GC eine geile Choreo. Das ist doch für beide das Geilste. Ich check es nicht.
Nein, look, ich finde, also, ich sage jetzt mal, wenn man sieht, was zum Beispiel Basel-Fans gemacht haben dort bei IB mit dieser Choreo-Halle. Magst du dich noch erinnern, oder? Wo sie das Fanlager in Bern entdeckt haben. Und ich glaube, es hat irgendwie einen Code gegeben und sie haben den Code irgendwie rausgefunden. Oder? Also, die Halle ist nicht abgeschlossen gewesen, und dann haben sie ja irgendwie.
Also, wenn es der Code ist, würde ich mal mit dem Gründungsjahr von IB
schauen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber sie sind ja dann in die Halle quasi eingebrochen und haben dann aber alles eingelassen. Ja, vielleicht ist spitze Material weg, aber jetzt nicht irgendwas. Ich glaube, sie haben nicht Choreo weggenommen oder so, aber sie haben einfach irgendwie die ganze Halle haben sie nachher als Webseite aufgeschaltet, dass man dort quasi die Halle können mieten und so. Einfach lustig, kreativ, auch ein bisschen demütigend, aber alles im Rahmen. Ich finde, das muss der Maßstab sein. Sorry, jetzt einfach dort mit dem Messer ein paar GC-Fans bedrohen und ein Choreo wegnehmen. Natürlich finde ich es auch schwach, aber das könnte man kreativer und lustiger lösen. Basel hat es eigentlich vorgemacht.
Ja, also finde ich auch, finde ich definitiv auch besser, obwohl wahrscheinlich ganz legal ist auch das nicht gewesen, darum müssen wir jetzt so sicher nicht so illegale Sachen prüfen. Aber eben das finde ich wirklich. Also finde ich wirklich schade. Ich habe wirklich das Gefühl, so ein bisschen die Stadt Zürich, du kannst das noch vielleicht ein bisschen besser beurteilen, du wohnst ja so nahe von Zürich. Ich glaube, das hat es schon ein bisschen umgeschwungen, dass es aggressiv geworden ist zwischen den beiden Fanlager. Es ist schon lange aggressiv. Aber
ich mag mich erinnern, vor 10 Jahren hatte ich einen Arbeitsort, wo ich relativ viel über die Haarbrücke pendeln musste und auch immer lange Aufenthaltszeit hatte an der Haarbrücke. Hey, also ich habe dort am Samstag am Xeno gearbeitet und hey, wenn Zürcher Derby angestanden ist, also die Haarbrücke ist echt ein Scheiss. Also ich habe es mehrfach erlebt, eben, dass Fans sind über Gleisien und weiss, es ist halt wirklich voll der Hotspot. Bei der Haarbrücke hat es ja auch schon ganz, ganz grusige Schlägereien gegeben und so. Und es ist kein... Also, oder sagen wir es anders, wenn Zürcher Derby ist, gehe ich mit meinen Kids sicher nicht am 3 oder am 4 am Nachmittag an die Hartbruck. Das macht einfach keinen Sinn. Also es ist einfach auch gefährlich. So. Da muss man sich schon bewusst sein. Ist sicher scheiße, so, dass es dort immer wieder zu diesen Ausschüttungen kommt. Und klar, also die Fans müssen sich auch bewusst sein, was sie damit anrichten. Eben, wir diskutieren über die komischen Vorgänge von der KKJP, die Sechskaskaden-Modelle, jetzt die personalifizierten Tickets, wo sich das
erfüllt. Wie heisst das Wort?
Personalifiziert.
Heißt das nicht personalisiert?
Personalisiert.
Wo kommt das F?
Ich weiß nicht. vom personalisiert. Ja.
Gut. Sorry, ich hatte dich nicht unterbrechen.
Nein, aber danke für Wolf. Wir sind schon ein bisschen am Labern. Jetzt kann man
yeah, ja, das
aber du weißt, was ich meine, oder? Ich glaube am Schluss personalisiert. Vor allem das so lang. Ich sage es so langsam. So.
Ah. Jetzt sagst du langsam immer noch falsch. Du so, das ist jetzt noch falscher geworden so, als am Anfang.
Ja. Wir haben einen Brain Lag.
Ja, okay.
Ja. Und ich meine, jetzt kommen die Themen auf den Tisch und ja, gleichzeitig, eben der SFL wehrt sich ja auch gut dagegen, kann mit Statistiken vorweisen, dass die Gewaltspirale quasi abnimmt oder dass es weniger Vorfälle gibt und das ja, ist halt gleich, wenn du am Montag auf das Online-Portal gehst und dann werden irgendwelche GC-Fans interviewt, die sagen, mein Bub will nicht mehr an Zürcher Derby im Spiel gehen, weil er Angst hat. Also, ist halt einfach momentan in dieser sehr, sehr schwierigen Phase, wo, sag ich jetzt auch, die ganze Diskussion ist politisch aufgeladen. Gewisse Politiker wollen sich jetzt natürlich auch ein bisschen in Szene setzen, weil sie den Fans da jetzt extra ein bisschen Paroli bieten, obwohl eben das, was dann oft zu sagen haben, ist eigentlich Nonsens. Aber es ist natürlich Wasser in die Mühlen von all denen, die eigentlich am Schweizer Fußball schaden
wollen. So ist es. Jetzt sind wir noch, obwohl wir jetzt so die personalisierten Dinge haben, nehmen wir jetzt tatsächlich noch so ein bisschen ernster. Das Thema haben wir schon viel mal diskutiert und wir haben jetzt auch nicht mehr mega viel mehr, aber ja. Ich glaube, wir können. Ich kann mich jetzt langsam darauf einstellen, dass ich jetzt dann dich hier alleine lasse und ich hoffe, das kommt gut.
Ja. Ich hoffe, das kommt gut. Ich glaube schon, dass es gut kommt.
Weißt du, was kannst du jetzt zum Beispiel machen? Ich glaube, wir haben immer noch keine 200. Folge
gemacht. Was passiert mit der? Die 200. Folge ist einfach eine Folge, die ich alleine aufzeichne.
Das wäre so absurd.
Einfach eine Stunde lang.
Wo du einfach Selbstgespräche führst. Du stehst da im Studio innen und dann redest du einfach.
Über die personalifizierten Tickets.
Zum Beispiel. Oder immerhin könnte man ja noch machen, dass die Leute Fragen stellen können. Und dann tust du auch die Fragen beantworten, die eigentlich an mich wären. So.
Das wäre auch noch geil. Ja. Ja, und du gehst dafür ein bisschen an Copacabana.
Ist der Plan?
Ein bisschen jonglieren.
Ja, das stimmt.
Ich finde das immer wieder so geil.
Beachsoccer und so ein Riesenthema.
Die Videos, die killen mich einfach mit all diesen. Weißt du, das ist wirklich einfach auch egal, ob Mann oder Frau. Es sind einfach alle Huren begabt. Sie spielen dort im Sand, können den Ball irgendwie 500 Mal hochhalten.
Ich weiß nicht, ob ich Brasilien traut, Schulter.
Wir diskutieren hier in Europa so darüber, Frauen und so, Niveauunterschied, bla bla bla. Ich sage jetzt mal, der Stammtisch diskutiert das so. Und,
ich habe gerade gedacht, wir haben das ist so noch nie diskutiert.
Ja, nein, aber mach Social Media auf und lies Kommentare. So. Also es langt ja schon.
Hey, schrecklich. Letztes Jahr habe ich wieder so einen Kommentar gesehen, irgendwie aus beim Nazi-Zusammenzug von der Frauen-Nazi, irgendwie bei 20 Minuten. Nachher stand einfach so ein Kommentar drunter, wie alle gehen kochen und so. Ist so,
hey, ja, wirklich unterirdisch, Mann. Und eben, dann schaust du so Videos an und denkst, zeig den Haters mal, wie Frauen gut können kicken oder was die zum Teil für Ballgefühl haben. So. Also siehst du den Copacabana Gefühl da in jedem Ecken, oder?
Auf jeden Fall. Aber im Fall, ich sage euch, ihr könnt auch einfach am Freitag in Letzigen rumgehen und das Spiel zwischen der Schweiz und Australien schauen. Ich bin mir sicher, dass man dort dann auch die ein oder andere Ballannahme wird sehen, wo jetzt nicht jeder, der auf der Tribüne hockt oder steht, wirklich auch könnt. Gerade irgendwie Ramona Bachmann.
Ramona Bachmann hat wahrscheinlich ein besseres Ballgefühl wie jeder einzelne Kommentarschreiber.
Also das definitiv, aber auch wie viele Super League Fußballer. Ja. Also das ist auch klar gesagt, oder? Also das, also drum. Also gehen mal so ein Spiel schauen. Am Freitag eben gegen Australien und am Dienstag gegen Frankreich sind jeweils noch zwei Top-Nationen als Gegner. Bin gespannt, wie die Schweizerinnen dabei werden aussehen. Zuletzt hat es nie gut ausgesehen, wenn sie gegen Top-Nationen gespielt haben. Der Niveauunterschied ist dann doch gar nicht mal so klein. Aber ich bin dann gespannt.
Ich finde, ich habe mir gerade letztens noch die Folge hier eingezogen von der Mona Fetsch, heisst sie, glaube ich, die bei der Schweizer Nazi war, mit den Frauen zusammen. Und ich habe sie gut gefunden. Ja. Ich meine, es ist einfach, es gibt eine gewisse Sichtbarkeit, finde ich jetzt auch intensiviert soll werden im Hinblick auf die 2025.
Das wird definitiv intensiviert. Ich nehme an, auch bei uns dann im Hinblick.
Das wäre dann deine Aufgabe.
Ja, also ich denke, da können wir dann schon vielleicht auch etwas machen in die Richtung. Aber zum ersten Mal gehe ich jetzt an Copacabana.
Also.
Und währenddem ich mir den Bauch brühe, tust du da eine Stellung halten und du führst durch den warmen November.
Mm. Mal schauen, wie warm das wird. müssen wir etwas loswerden zum Schluss? Ich glaube nicht.
Ich glaube, wir haben es.
Ich wünsche dir schöne Ferien.
Ja, hey, danke schön. Schön, dass wir das ohne Erdogan so kurz reinbringen. Hey, tut mir natürlich mega leid, dass ich euch ein bisschen im Stich lasse. Muss auch mal sein. Aber ich glaube, ja, kommen wir dann schon wieder zurück. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.